glaube ich, erstmal. Es sei denn, wir haben noch mehr Schwierigkeiten mit dem Kopierer, dann können wir noch eine halbe Stunde singen. Das ist ja auch etwas kraftsparender auf den ersten Blick. Nach einem erquicklichen Mittagessen und dann gut gefüllt. Und jetzt wollen wir einsteigen in die Nachmittagsarbeit. Und ich hoffe, Sie sind alle fit, wieder zurückgekommen und können mich an allen Ecken und Enden gut hören und wir dann in diesen Nachmittag richtig einsteigen. Lassen Sie uns noch zusammen beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort so deutlich und klar entgegentrittst. Und dass du uns darin deutlich machst, wie sehr du für uns da bist. Herr, wie nahe du uns kommst, obwohl du der Sohn Gottes bist und wir arme Sünder sind. Und dafür danken wir dir. Lass uns dieses Vorrecht im Blick haben, was es bedeutet, dich kennen zu dürfen. Und lehre uns, wenn wir dein Wort jetzt miteinander studieren, so, dass wir durch dich bewegt und verändert werden. Zu deiner Ehre. Amen. Ich hoffe, Sie sind alle ausgerüstet mit diesem so schön leuchtenden orangen Zettel. Da sind einige, die noch nicht... Ach, das Mikrofon. Das Mikrofon. Ja, jetzt müssen wir mal sehen. Wer will noch? Das Mikrofon ist an. Gut. Ich denke, das Mikrofon müsste auch an sein. Können Sie mich verstehen? Ja, ansonsten müssen Sie sich einfach melden. Also es müsste jetzt eigentlich gehen. Wenn ich zu leise werde zwischendurch, dann müssen Sie es sagen. Die Woche der Wahrheit. Das ist unser Thema heute Nachmittag, die Woche der Wahrheit. Und es wird darum gehen, die Kapitel 12 und 13 des Johannesevangeliums im Zusammenhang zu studieren und deutlich zu machen, welche strategische Position sie im Ganzen des Evangeliums einnehmen. Einmal im Leben wollte der unbekannte spanische Maler Victor Ruiz Ruiso gemeinsam mit Rembrandt und Francisco de Goya in ein und demselben Museum bewundert werden. Es sollte ihm gelingen, sein Stargemälde unauffällig im Prado zu platzieren, also jenem berühmtesten Museum, jener großen berühmten Galerie in Madrid. Und er schaffte es. 5 Tage lang. Er strahlte ein 30x40 cm großes Bild von Ruiz Ruiso, wahrscheinlich haben Sie auch noch nie von dem gehört, in Saal 59 des Museums. Er hatte das ganz geschickt angestellt. Er hatte gemerkt, dass die Museumswärter, die sich um drei Säle kümmern, immer mal für 15 Sekunden außerhalb des Raumes war von Zeit zu Zeit. Und eines dieser 15 Sekunden Zeitfenster nutzte er, um mit Schnellkleber, so eine Art Superkleber, sein Bild zwischen all die anderen Gemälde zu hängen. Und er hatte sich wirklich viel Mühe gegeben, das klappte also. Er hatte auch versucht, seine Leihgabe den anderen Bildern des Prado anzupassen. Also er hatte eine Signatur drunter gesetzt, das Ganze mit einem angeklebten goldenen Rahmen versehen und er hatte einen schriftlichen Hinweis noch gegeben, der lautete 20. Jahrhundert, Katalognummer 1996. Katalognummer 1996. So hatte er das Ganze versehen. Und 5 Tage lang ging alles gut. In diesen 5 Tagen wurde sogar mal der berühmte deutsche Pianist Albrecht Brendel durch die Ausstellung geführt, seitens der Museumsdirektoren. Und er hat also auch nichts gemerkt nach allem, was man hörte, bis die ganze Sache dann irgendwann aufflog. Dieses Bild ist ja bei oberflächlicher Betrachtung ganz normal gewesen. Wer kein Kunstkenner war, merkte das Problem auf den ersten Blick gar nicht, aber es gehörte dort nicht hin. Es war nicht berechtigt, es war nicht autorisiert, dort zu hängen, es gehörte nicht dazu. Aber viele haben es nicht bemerkt. Und das ist ein Beispiel für die Situation, für die Gefahr in weiten Teilen der Christenheit. Immer wieder werden Modelle angeboten. Immer wieder werden mit geistigen Sekundenkleber bestimmte Lehren und Konzepten in den christlichen Raum hineingestellt, so als gehörten sie dazu. So als handle es sich um legitime christliche Konzepte und Modelle und Vorgehensweisen. Denken Sie etwa nur zum Beispiel an diesen Islambrief, der vor einigen Monaten verfasst wurde, zunächst mal von liberalen evangelischen Theologen als Antwort auf ein Schreiben muslimischer Würdenträger, in dem gesagt wurde, jawohl, wir haben eine starke gemeinsame Basis, dadurch, dass die Verehrung eines Gottes für uns höchste Priorität hat, dass das Gebot der Nächsten und der Gottesliebe jeweils für uns zentral ist, das sind keine Nebenpunkte, und auf dieser Basis können wir weiter miteinander reden. Und diesen Brief, mit dem also evangelische Theologen geantwortet haben auf ein Gesprächsangebot liberaler Moslems, diesen Brief haben dann auch so bekannte Evangelikale wie John Stott unterschrieben, Rick Warren, Bill Hybels, etliche führende Vertreter der Internationalen Evangelischen Allianz. Sie haben das unterschrieben und sie haben damit gesagt, ja, das ist legitim, das ist ein legitimes christliches Vorgehen. Oder so ein anderes Bild, das dazwischen gehängt wird, zwischen die Konzepte der Bibel, ist dieses so vielfältig schillernde Modell der sogenannten Emerging Church. Wir haben jetzt nicht die Zeit, im Einzelnen darauf einzugehen, aber zusammengefasst könnte man sagen, bei Emerging Church geht es darum, die zentrale Stellung der biblischen Lehre und des Studiums der Heiligen Schrift aus dem Gemeindebau zu entfernen und das Ganze an den Rand zu setzen und zu ersetzen durch spirituelle Erfahrung, durch eine starke Anpassung an die besonderen Befindlichkeiten unseres sogenannten postmodernen Zeitgenossen. Es sind nur zwei solcher Bilder, die da mal mit theologischem Sekundenkleber aufgehängt werden. Sie geben sich als biblisch aus, aber sie gehören nicht dazu. Und sie sind nicht echt. Und sie täuschen viele Christen und führen sie in die Irre und wir merken es nicht. Und viele wohlmeinende Christen merken es nicht. Und andere leiden drunter. Was meinen Sie, wie die Sache im Prado damals herausgekommen ist? Aufmerksame Touristen haben sich den Katalog vorgenommen. Und sie waren einfach nur erstaunt, dass die Nummer 1996 im Katalog nicht vorhanden war. Sie haben mit dem Katalog verglichen. Und genau das, liebe Geschwister, ist unsere einzige Chance. Wir müssen es mit unserem Katalog vergleichen, was uns angeboten wird. Wir müssen in unsere Heilige Schrift hineinschauen. Wir müssen die kennen. Und das ist einer der Gründe, warum wir diese Bibeltage durchführen. Und nun ist unser Katalog unendlich viel interessanter als die Auflistung aller möglicher Bilder, denn unser Katalog macht uns bekannt mit einer lebendigen Person. Damit macht uns unser Katalog bekannt. Und je besser wir Jesus Christus kennen, die Person Jesu Christi und die Lehre des Herrn Jesus Christus, umso mehr werden wir die falschen Bilder erkennen. Und darum soll das immer das große Anliegen unserer Bibeltage sein, was in unserem Bibeltext heute Nachmittag in Kapitel 12 in Vers 21 steht. In Vers 21, wo Leute zu dem Jünger Philippus kommen und ihn ganz höflich anreden und sagen, Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Das ist das Ziel der Bibeltage. Das ist unsere Motivation. Wir wollen Jesus gern sehen. Und so konnten wir heute Morgen Jesus sehen, als Dr. Soltau Johannes 11 ausgelegt hat. Und wir wollen jetzt weiterhin schauen und fragen, was sehen wir von Jesus in Johannes 12 und Johannes 13? Mit diesen beiden Kapiteln werden wir an eine entscheidende Schnittstelle des Johannesevangeliums geführt. Mit Kapitel 12 beginnt das, was wir die Woche der Wahrheit nennen. Und darum ist das auch das Thema dieses Vortrags, die Woche der Wahrheit. Es beginnt mit einer ganz exakten Zeitangabe, Vers 1. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien. Und wir werden dann sehen, wie Kapitel 12 die letzte große öffentliche Konfrontation schildert, an der der Jesus Christus beteiligt ist. Noch einmal die große öffentliche Bühne. Und wir werden dann im Kontrast dazu in Kapitel 13 sehen, die Konzentration auf den Inner Circle, wenn Sie so wollen. Wie Jesus dann in der Abgeschiedenheit nochmal alle Konzentration seinen Jüngern zuwendet. Also, das sind die beiden Pole, die diese Scharnierstelle des Johannesevangeliums ausmachen. Kapitel 12, die öffentliche Herausforderung zum Bekenntnis. Und dann Kapitel 13, die interne Aufforderung zur Liebe. Die öffentliche Herausforderung zum Bekenntnis, Kapitel 12, und die interne Aufforderung zur Liebe, Kapitel 13. So werden diese beiden Dinge miteinander verknüpft. Und es ist natürlich nicht möglich, jetzt im Rahmen eines anderthalbstündigen Vortrages zwei solche wuchtigen Kapitel bis ins letzte Detail auszulegen. Das ist nicht unsere Aufgabe heute Nachmittag, aber ich möchte genauso wie Bruder Soltau heute Morgen Ihnen einige Schneisen durch diese Texte hindurchschlagen. Ich hoffe, dass auch das Gliederungspapier, was ich Ihnen gegeben habe, eine Hilfe dazu ist, dass Sie da entsprechend sich Notizen dazufügen können und dass Sie einfach eine Hilfe bekommen, um diese wichtigen Kapitel dann selbst weiter zu studieren und zu vertiefen. Also, beginnen wir mit Kapitel 12. Die öffentliche Herausforderung zum Bekenntnis. Das letzte Mal ist es, dass Jesus vor der Kreuzigung als freier Mann in der Öffentlichkeit auftritt. Das letzte Mal. Die nächste Öffentlichkeit wird ihn dann als einen gedemütigten Häftling sehen. Und damit fordert Jesus noch einmal die Zeitgenossen heraus, sich zu positionieren. Und wir werden ja dann auch die unterschiedlichsten Bekenntnisse hier erleben in diesen Versen, die das provoziert. Ein teures Bekenntnis, ein lebendes Bekenntnis, öffentliche Lippenbekenntnisse, Bekenntnisse des Unglaubens. Das werden wir alles sehen. Jesus fordert die Leute auf, ins Licht zu treten und sich dem zu stellen. Und das zeigt, liebe Mitchristen, dass der Glaube an Jesus auch immer eine öffentliche Dimension hat. Der Glaube an Jesus ist nicht dazu konzipiert, in irgendeinem Hinterzimmer gelebt zu werden. Es gibt Situationen, da bleibt den Christen nichts anderes als der Rückzug in die Katakomben übrig. Aber das ist nicht das eigentliche Modell, das ist die Notsituation. Jesus ist immer wieder in die Öffentlichkeit hineingegangen und dem können wir uns nicht entziehen. Auch in Bethanien konnten sie sich dem nicht entziehen, obwohl Bethanien eigentlich ein kleiner, unscheinbarer Ort war, nicht einmal 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Jetzt sehen Sie, warum wir uns so bemüht haben, dieses Gerät ordentlich hinzustellen. Also Bethanien liegt hier im Osten und dann gehen Sie von Bethanien aus hinauf zum Ölberg. An dieser Stelle haben Sie den fantastischen Blick auf weite Teile der Innenstadt und dann geht es den Berg hinunter und dann kommen Sie durch die Ostseite, durch eines der Stadttore dort hinein nach Jerusalem. Und wir können das gerade etwa im Markus-Evangelium auch sehen, wie Jesus in der letzten Woche vor seiner Kreuzigung immer wieder zwischen Jerusalem und Bethanien gewechselt hat. Dort war sein Rückzugsquartier, dort war gewissermaßen sein Basislager. Und nun kommt Jesus nach Bethanien und er ist nur kurz dort und schon heißt es in Vers 9, da erfuhr eine große Menge, dass er dort war. Die haben sich dann gesammelt. Also davor hatte Jesus in Jericho gewirkt. Das können wir bei den anderen Evangelisten nachlesen. Unter anderem die Begegnung mit Zachäus gehabt. Und jetzt 6 Tage vor dem Passa ist er also wieder in Bethanien. Wir schreiben den Freitag vor Karfreitag. Jetzt beginnt die Woche der Wahrheit. Am Freitag vor Karfreitag. Die Anhänger laden Jesu zu einem Mahl ein. Vers 2. An diesem Mahl nehmen auch die 3 bekannten Geschwister teil, die wir in Kapitel 11 intensiver kennengelernt haben. Lazarus, Maria und Martha, die sind also wieder dabei. Und Lazarus bewegt sich ganz normal, als wäre nie etwas gewesen. War natürlich auch eine Herausforderung für die Zeitgenossen. Und so wollen wir, weil dieser Anfangsteil so ungemein wichtig ist, diese ersten Verse ein wenig genauer betrachten. 1 bis 8, ich lese das jetzt mal im Schnelldurchgang, da sie es ja vor sich haben. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl. Und Martha diente ihm, Lazarus, aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, den hernach verriet: Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus: Lass sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Aus Markus 14 wissen wir, wo diese Einladung stattfindet. Nicht im Elternhaus der drei Geschwister, sondern im Hause Simons des Aussätzigen, wie er genannt wird. Das heißt, der dürfte früher mal aussätzig gewesen und dann von Jesus geheilt worden sein, sonst hätte er jetzt nicht so am normalen gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Da treffen sie sich. Schon interessant, wie viele Christen es offensichtlich oder Anhänger Jesu es offensichtlich zu dem Zeitpunkt schon im kleinen Bethanien gab. Und die Juden haben gerne am Sabbat gefeiert. Hier ein Gastmahl also. Das Wort, was da im Griechischen steht, deutet auf eine etwas größere Gesellschaft hin, die zu Ehren von Jesus gegeben wird. Man sammelt sich in der Hausgemeinde dort. Und während das Mahl im Gang ist, passiert plötzlich etwas völlig Überraschendes. Vers 3. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu. Das waren etwa 325 Gramm. Und Narde ist eine indische Pflanze, aus deren Wurzeln das Nardenöl gewonnen wird. Nicht Nadelöl, aber das Nardenöl duftet auch ganz hervorragend, so wie ein ätherisches Öl. Und man hat dieses Nardenöl dann meist mit anderem Öl vermischt, um mehr Substanz zu gewinnen. Und das Ganze war dann wirklich eine Kostbarkeit. Es wurde aufbewahrt in einer Alabasterflasche, wissen wir auch aus Markus 14. Müssen Sie sich so vorstellen, das war durchsichtiger Gips, Alabaster. Und wenn man das aufbrach, dann floss das Öl heraus. Ist hochinteressant. Plinius, der römische Gelehrte des ersten Jahrhunderts, hat das auch mal in einer Quelle gesagt: Beste Salben werden in Alabastergefäßen aufbewahrt. Und dann muss man so einen länglichen Hals abbrechen und kann die Salbung vornehmen und das Öl ausschütten. Und nun ist interessant, dass Johannes berichtet, Maria habe Jesus die Füße gesalbt. Wenn Sie die anderen Evangelisten lesen, sehen Sie, dass dort von der Salbung des Hauptes gesprochen wird. Offensichtlich ist hier beides geschehen. Das Haupt zu salben war normal. Und Johannes berichtet uns, wie so oft, eine zusätzliche Einzelheit, eine zusätzliche Auffälligkeit, dass Maria also offensichtlich auch die Füße gesalbt hat und dann seine Füße auf eine ganz besondere Art und Weise mit ihren Haaren getrocknet hat. Das sollte wohl auch ihre persönliche Hingabe, ihre Dienstbereitschaft, ihr persönliches Dienstverhältnis zu Jesus dokumentieren. Salbungen kannte man aus dem Alten Testament, etwa wenn ein König in sein Amt eingesetzt wurde, salbte man ihn, oder beim Priestertum gab es eine ähnliche Praxis. Und möglicherweise ist Marias Perspektive die, dass sie sagt, Jesus ist ja der messianische König. Haben wir heute Morgen schon gehört. Er wird wohl möglicherweise bald seine öffentliche Herrschaft antreten. Und das ist so eine Würdesalbung im Hinblick auf diese Herrschaft. Ist denkbar. Jesus gibt dem ganzen Vorgang seine eigene Deutung in Vers 7. Er sagt, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Sie hat mich schon im Vorgriff auf mein Begräbnis hin gesalbt. Könige wurden auch zum Begräbnis gesalbt. Können Sie etwa aus 2. Chronik 16, Vers 14 sehen. Und Jesus sagt, das Ganze ist ein prophetisches Zeichen, das schon vorwegnimmt, was dann auch an mir als Leichnam geschehen wird. Ich werde gesalbt werden. Und möglicherweise ist es hier bei Maria wie bei Kaiphas in Johannes 11, sie tut mehr und sagt mehr, als ihr bewusst ist. Und der Duft des Nardenöls erfüllt das ganze Haus. Es wird extra nochmal vermerkt. Und während der Duft sich ausbreitet in diesem Hause, wird schon massive, aggressive Kritik laut. Es geht ganz schnell. Judas kommt aus der Deckung, Vers 4. Er sagt, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Eine peinliche Situation. Was Maria dort tut, ist wahrlich ein teures Bekenntnis. So haben wir ja diese ersten 8 Verse überschrieben. Ein teures Bekenntnis. 300 Denare. Wie viel war das? Das war etwa das Jahresgehalt eines Tagelöhners. Wenn jemand pro Tageslohn 1 Denar erhält, machen 300 Denare, wenn Sie die Feiertage einrechnen, etwa ein Jahresgehalt. Und Judas argumentiert mit dem Argument, das wir alle kennen, nämlich mit dem sozialdiakonischen Totschlagargument. Er sagt, man kann das immer auch für soziale Dinge ausgeben. Es wird allerdings von Johannes gleich hinzugefügt, dass das bei ihm nur ein Vorwand war. Und was macht Jesus? Jesus selbst verteidigt diese Frau. Vers 7, er geht richtig dazwischen und sagt, lass sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Und das ist wohltuend, zu sehen, wie Jesus diese Angegriffene hier in Schutz nimmt. Auch daran, denke ich, sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Manche Leute halten es für besonders geistlich, sich aus jedem Streit herauszuhalten. Und selbst wenn sie sehen, dass da ein Bruder, eine Schwester zu Unrecht angegriffen wird, denken sie, es sei nun besonders geistlich, nichts zu sagen. Man will ja nicht streiten. Aber wenn einem anderen Unrecht geschieht, wenn ein anderer unfair angegriffen wird, dann muss man auch mal Position beziehen. Dann muss man auch mal den Angreifer stellen. Das ist dann mitunter geistlicher, als einfach nur zuzuhören und zu lächeln und wegzusehen. Und Jesus führt uns das hier vor. Er stellt sich vor diese zu Unrecht angegriffene Frau und weist den Aggressor zurecht. Gleiche Distanz zu allen Beteiligten, also Äquidistanz, ist manchmal nicht angebracht. Jesus stellt sich eindeutig vor Maria und er gibt dieser Frau eine zusätzliche Verheißung. Das wissen wir aus Markus 14, Vers 9. Er sagt nämlich, wo immer das Evangelium in der Welt verkündigt wird, da wird man von dieser Tat berichten. Und wir machen diese Ankündigung Jesu heute wahr, am 1. März 2008 in Hannover. Das ist wohltuend, wie Jesus diese Frau in Schutz nimmt. Es ist auffällig, dass Jesus diese Salbung zustimmend an sich geschehen lässt. Das macht etwas deutlich auch über sein Selbstverständnis, über sein königliches Selbstverständnis. Er sagt nicht, ach was, es ist ja nicht nötig. Er lässt das geschehen. Er bewertet das als richtig. Und in dieser Situation macht er klar, ist das teure Bekenntnis zu Christus wichtiger als alle Sorge für die Armen. Damit wir uns nicht missverstehen, die Christenheit hat von Anfang an eine starke soziale Verantwortung wahrgenommen. Das weiß jeder, der die Kirchengeschichte auch nur ein wenig kennt. Und Jesus hat seine Leute ausdrücklich dazu angehalten, sich der Not, auch der sozialen, der körperlichen, der materiellen Not anderer anzunehmen. Da haben wir einen eindeutigen Auftrag. Ja, das ist richtig. Aber Priorität, Vorrang hat immer das persönliche Verhältnis zu Jesus Christus. Auch der Arme braucht mehr als alles andere die Vergebung seiner Sünde. Jeder braucht Jesus. Das hat Priorität. Also nochmal, eindeutige soziale Verantwortung, ja, aber auch eindeutige geistliche Priorität. Das ist von der Bibel her klar. Und unter diesem Gesichtspunkt muss uns das auffallen, wie momentan schon seit einiger Zeit es im Bereich dessen, was wir so die evangelikale Christenheit nennen, eine zunehmende Diskussion im Stellenwert sozialer Verantwortung gibt. Dieser Judas-Vorwurf ist da durchaus wohlfeil. Ja, in den 60er, 70er Jahren, da war das vor allem der Vorwurf, den die Liberalen, die bibelkritischen, die ökumenisch orientierten Theologen gegenüber den Evangelikalen erhoben und sagten, ihr kümmert euch nicht genug um die soziale Verantwortung. Dabei war für die soziale Verantwortung der Ersatz, die Ersatzhandlung für eine Mission, an die sie nicht mehr glaubten. Und wir haben dann immer verwiesen auf Vorbilder auch aus unserer Geschichte wie John Wesley oder Wilberforce oder Spurgeons diakonische Einrichtungen oder die vielen Missionsgesellschaften, die das Evangelium brachten und mit dem Evangelium auch eine markante Veränderung der sozialen Verhältnisse. Aber die Evangelikalen haben sich einschüchtern lassen. Und ein markanter Punkt, an dem das passierte, war der sogenannte Lausanne-Kongress für Weltevangelisation 1974. Da hat man eine Lausanne-Erklärung formuliert, die an vielen Stellen manches Gute sagt, die aber in dem Passus über die soziale Frage ein Türchen öffnet. Man tut Buße darüber, dass man versäumt hat, sich ausreichend der sozialen Verantwortung anzunehmen. Das wird ausdrücklich in diesem Punkt 5 dort formuliert. Und dann heißt es, und das ist der eigentlich problematische Satz, dennoch bekräftigen wir, also wir die Evangelikalen, dass Evangelisation und soziale wie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehört. Das entscheidende Wörtchen ist hier gleichermaßen. Also in Lausanne beim Evangelisationskongress wird gesagt, 1974, federführend wurde das vor allem von Billy Graham und seinen Leuten veranlasst, dass wir gleichermaßen für Evangelisation wie für politische Verantwortungswahrnehmung und Sozialverantwortung zuständig sind. So, und inzwischen, in den Jahren danach hat sich das zugespitzt, haben weite Teile des Evangelikalismus der sozialen Frage einen immer höheren Stellenwert gegeben. Im Rahmen der Evangelischen Allianz haben sie das mit dem Stichwort der Micha-Initiative verbunden, die überall propagiert wird und die sich teilweise sogar an den hochproblematischen Millenniumszielen ausdrücklich der Vereinten Nationen orientiert. Micha-Initiative. Oder denken Sie an dieses sogenannte Peace-Projekt von Rick Warren, der sagt, ja, man soll Kirchen gründen, aber dann soll es darum gehen, dass die Leiter ausbilden zur Wahrnehmung eben sozialer und politischer Verantwortung, dass sie den Armen beistehen, dass sie die Kranken heilen und dass sie zur Ausbildung der nächsten Generation beitragen. Und Warren spricht von einer zweiten apostolischen Reformation, die nötig sei und in der sich nun endlich Katholiken und Evangelische und alle Konfessionen zusammentun müssten, um ihre soziale Verantwortung zu einer umfassenden Veränderung der Welt wahrzunehmen. Und dieses Projekt Leben mit Vision, das da so groß propagiert wurde und bei dem ein höchst mittelmäßiges Buch maximale Verkaufszahlen erreichte, weil es entsprechend gepusht wurde, war im Grunde genommen der Versuch, ich sage das jetzt sehr gewagt, Vertrauen zu gewinnen und viele Christen in dieses Warren-Boot hineinzuholen, von dem die meisten überhaupt nicht wissen, in welche Richtung es fährt. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass Warren jetzt beim letzten Weltwirtschaftsforum in Davos auch beteiligt war und viele strategische Gespräche geführt hat, dass er direktesten Zugang zu Präsidenten und Wirtschaftskapitänen hat und dass hier offensichtlich doch ein starker Versuch gemacht wird, weite Teile der evangelikalen Christenheit hineinzuholen in diesen politischen Prozess zur zunehmenden sozialen Vereinheitlichung und Veränderung der Welt. Das ist die Situation. Es gibt ein Stichwort, mit dem man das bezeichnen kann, das heißt Dominionismus. Und es geht im Grunde genommen darum, das Reich Gottes unter auch politischen Bedingungen in dieser Welt zu verwirklichen. Und viele lassen sich vor Warrens Karren spannen und wissen gar nicht, was sie da tun. Erfreulich ist, dass das inzwischen viele auch merken. Ich bekam in dieser Woche einen Brief des Direktors von Jugend für Christus. In dem er schrieb: Wir betrachten mit großer Sorge die Haltung der Gemeinde zur Evangelisation und wie er genau diese Beobachtung, dass zunehmend die soziale Frage an die Stelle der Evangelisation gesetzt wird, Ausbreitung in den eigenen evangelikalen Reihen findet. Und dann hat er beigelegt den Artikel von Ayit Fernando, einem evangelikalen Theologen aus Sri Lanka, der in einem Brandbrief, wie ich das nennen würde, gerade auf dieses Problem hinweist. Und in diesem Brief von Ayit Fernando, den also Jugend für Christus jetzt in Deutschland verbreitet, da sagte er eben, früher habe das genau der liberale Vorwurf gegen uns so gelautet, wir kümmerten uns zu wenig um die soziale Frage. Und jetzt sagt er, Evangelikale reden viel über Gerechtigkeit und christliche Werte, aber sie verkündigen nicht mehr das Evangelium, um Andersgläubige für Jesus zu gewinnen. Sagt Ayit Fernando aus Sri Lanka im Hinblick auf die Situation der Evangelikalen. Und er fährt dann fort und sagt, in der Tendenz einiger Evangelikaler die Verkündigung zu vernachlässigen und damit auch Menschen nicht mehr von der Rettung durch Jesus zu überzeugen. Diese Tendenz verlangt nach einer erneuten Aufforderung zu bekennender Evangelisation. So viel ein kleiner Beitrag zur aktuellen Lage. Und hier wird einmal mehr deutlich, wie schnell die soziale Frage ein Gewicht bekommt, das ihr von der Heiligen Schrift her nicht zusteht. Judas war ein Beispiel dafür, auch wenn er dieses Thema nur instrumentalisiert hat, wie Johannes hier schreibt. Aber die Maria hat es richtig gemacht. Maria hat verstanden, die Person Jesu und das persönliche Verhältnis zu Jesus und zu Gott, dem Vater, ist wichtiger als alles andere. Und das Entscheidende an ihrem teuren Bekenntnis ist die Herzenshaltung, die darin sichtbar wird. Und darum ist dieses teure Bekenntnis zu Recht praktiziert. Ein Jahresgehalt für eine Salbung. Was ist Jesus dir wert? Wie viel ist Jesus um seiner selbst willen dir wert? Das ist die Frage. Und wie sehr ist das Anliegen, das hier in Vers 21 formuliert wird, auch unser Anliegen? Wir wollen Jesus gerne sehen. Das Bekenntnis zu Jesus ist nicht nur kostbar, sondern es kann auch uns viel kosten. Nachdem Jesus den Lazarus erst kurz vorher aus der Friedhofsgruft zurückgeholt hatte, wurde dieser Lazarus nun ein leibhaftiges Zeugnis für die Macht Jesu. Gewissermaßen ein lebendes Bekenntnis. Und deshalb haben sie den Lazarus auch sehr schnell verfolgt. Weil er in Person der Beweis für die Macht Jesu war. Wenn wir erstmal im Schlepptau von Jesus sind, leben wir eher gefährlicher als vorher. Und das erfährt Lazarus hier am eigenen Leibe. Aber Jesus bleibt in der Öffentlichkeit. Und dann heißt es in Vers 12 am nächsten Tag, als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, er bewegt sich also wieder einmal von Bethanien nach Jerusalem, da nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht in Sacharja 9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Öselfüllen. Jesus praktiziert hier ein prophetisches Selbstbekenntnis. Er reitet ein. Ein kleiner Hinweis zur Chronologie. Auf den ersten Blick irritiert einen das, dass die Reihenfolge von Salbung und Einzug in Jerusalem bei Matthäus und Markus anders ist als bei Johannes. Bei Matthäus ist es also erst der Einzug und dann die Salbung zum Begräbnis. Und bei Johannes haben wir erst die Salbung zum Begräbnis und dann den Einzug in Jerusalem. Und fragen wir, wie gehört das zusammen? Es wäre beides sicherlich denkbar, da es ständig diese Ortswechsel gab in der Karwoche bei Jesus. Nun, der Textvergleich gibt uns eine deutliche Antwort darauf. Er zeigt uns nämlich, dass Johannes chronologisch berichten will. Das sehen Sie in Vers 1, 6 Tage vor dem Passa, und das sehen Sie auch in Vers 12, als am nächsten Tag die große Menge, die auch aufs Fest gekommen war, hört, dass Jesus kam. Bei Matthäus und Markus finden Sie diesen Hinweis nicht. Und das macht ganz klar, die Chronologie will uns Johannes geben. Und das ist also von der Reihenfolge her so, wie er schildert, erst die Salbung in Bethanien, dann der Einzug in Jerusalem. Und wahrscheinlich haben Matthäus und Markus deutlich machen wollen, eigentlich geht mit diesem Einzug in Jerusalem die Passion so richtig los. Und deswegen haben sie das Ganze inhaltlich zugeordnet, aber nicht gesagt, es ist nach dem Einzug geschehen. Die chronologische Angabe gibt uns Johannes. Und die beiden Berichte widersprechen sich von daher überhaupt nicht. Das haben Sie etwa ja auch bei den drei Versuchungen Jesu in Lukas 4 und Matthäus 4, wo die Reihenfolge auch unterschiedlich ist und wo deutlich wird, an den Begriffen, die verwendet werden, an den Konjunktionen, Matthäus will uns die Reihenfolge bieten und Lukas macht einfach nur eine Aufzählung, ohne damit eine Reihenfolge zu beanspruchen. Also, hier in diesem Fall gibt uns Johannes die Reihenfolge. Erst die Salbung in Bethanien, dann der Einzug in Jerusalem. Die Leute wedeln mit Palmzweigen. Die hatten sie wahrscheinlich aus Jericho mitgebracht. Das war auch ein Zeichen für Freude, ein Zeichen für Sieg. Aber Palmen findet man auf Münzen aus jener Zeit. Und wahrscheinlich dokumentierten die Palmen auch ein gewisses nationales Selbstbewusstsein. Als ob wir so eine Flagge mit dem Niedersachsenzeichen schwenken würden. Und das machte die Römer natürlich umso skeptischer. Das zeigt auch die Hoffnungen, die da teilweise im Umlauf waren. Möglicherweise gelobt sei, der da kommt. Man erwartet von Jesus wahrscheinlich ein machtvolles Durchgreifen mit bestimmten politischen Folgewirkungen. Und Jesus kommt und lässt diese ganzen Huldigungen zu. Psalm 118, was Sie dort zitieren, spricht auch vom Messias. Gelobt sei der Kommende. Der Kommende, das war der Messias. Und Jesus kam ja auch aus der Davidsfamilie, deswegen heißt es dann hier noch zusätzlich der König von Israel, jawohl. Eine richtige revolutionäre Spannung liegt in der Luft. Das Ganze passierte ja nicht an irgendeiner unbedeutenden Straßenecke, es war die Öffentlichkeit. Und Jesus nimmt die Huldigung an, aber er korrigiert die falschen Erwartungen, indem er einreitet auf einem Esel. Damit macht er einmal deutlich, jawohl, ich bin der, den die Propheten angekündigt haben, denn Sacharja 9 hat ja bekanntlich von dem Esel geredet, auf dem der Messias kommen würde. Aber der Esel ist eben nicht das Pferd. Der Ritt auf dem Esel markierte die Demut des Messias. Er bringt neues Leben, er reitet auf dem Füllen, auf einem frischen Tier. Und die anderen Evangelisten ergänzen dann noch, dass das Muttertier auch nebenher lief. Auf dem Muttertier ritt Jesus nicht, aber das Muttertier lief nebenher. Wahrscheinlich, weil der junge Esel dadurch etwas ruhiger lief. Er reitet dort ein, er erfüllt die Schrift, aber er ist der demütige König. Und wir werden gleich sehen, was das praktisch bedeutet. Jesus korrigiert also die falschen politischen Erwartungen. Und schauen Sie mal, welche Reaktionen dann kommen. Ja, es gibt auf dieses prophetische Selbstbekenntnis hin allerlei öffentliche Lippenbekenntnisse. Die Leute jubeln und johlen. Und dann wird eben geschaut, was sagen die Jünger. Die Jünger verstanden erstmal nicht, was das alles im Einzelnen bedeutete, Vers 16. Dann haben sie die Volksmenge. Das sind einmal die Leute, die schon in Bethanien die Totenauferweckung miterlebt haben, die nun voller Begeisterung sind und die gewissermaßen aus Bethanien hinter Jesus herziehen. Vers 17. Und dann kommen ihm wahrscheinlich in Vers 18 aus Jerusalem andere Leute aus Jerusalem entgegen und die merken, da ist was los und die sehen, der reitet da und es wird gejubelt und es wird Hosianna geschrien und es riecht vielleicht nach Aufstand. Sie trauen Jesus einiges zu. Und dann die Pharisäer, Vers 19. Die aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet gegen diesen Jesus. Siehe, alle Welt läuft ihm nach, diesem Scharlatan. Übrigens ist das eine sehr nette, unfreiwillige Bestätigung der breiten Wirkung, die Jesus bis dahin schon entfaltet hat. Alle Welt läuft ihm nach, sagen die Pharisäer. Das war sicher etwas übertrieben, aber es machte eine Tendenz deutlich. Und Jerusalem ist tief gespalten in dem Augenblick. Und da tauchen plötzlich die Griechen auf. Also keine Hebräer, sondern die Griechen, so als wollten sie die Worte der Pharisäer bestätigen. Alle Welt läuft ihm nach. Nicht nur die Juden, sei es die Anhänger Jesu, sei es die ihm feindselig gesonnene jüdische Führungsschicht, sondern nun auch die Griechen. Und das wird jetzt hochinteressant. Diese Griechen kommen da an. Vers 20, es waren einige Leute, einige Griechen unter denen, die herzugekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Was waren das für Leute? Die gehörten zu den Pilgern, die zum Passafest kamen. Die wollten also dort auch anbeten und es handelt sich offensichtlich um Leute, die man Gottesfürchtige nannte. Also etwa wie den Hauptmann Cornelius in Apostelgeschichte 10. Ja, die halten sich zur Synagoge, die lesen und studieren das Alte Testament, die verehren den Gott Israels, aber sie sind noch nicht beschnitten und gehören nicht offiziell zur jüdischen Kultgemeinde. Sie dürfen deshalb auch noch nicht in den Tempel hinein. Halbproselyten eben. Solche Leute dürften das gewesen sein. Und damit wird jetzt kurz vor der Passion die weltweite, die universale Reichweite der Mission Jesu nochmal unterstrichen. Und Sie wenden sich an Philippus. Philippus ist ein griechischer Name. Vielleicht denken Sie da, die besten Hinführungen zu Jesus zu bekommen. Und sie reden den Philippus ausgesprochen höflich an, weil er eben als Begleiter von Jesus bekannt ist. Herr, das sagen ja nicht zu Jesus, sagen jetzt zu Philippus. Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Wir wollen wissen, wer er ist. Und Philippus schaltet seinen Kollegen Andreas ein. Die beiden haben sowieso viel zusammen gearbeitet. Das wird in dem Neuen Testament immer wieder deutlich. Und sie führen den offensichtlich, führen die Griechen zu Jesus. Und Jesus gebraucht jetzt diese Situation, um noch einmal, ein letztes Mal in der Öffentlichkeit deutlich zu erklären, was jetzt in der Passion passieren wird. Und jetzt kommt eigentlich das Kernstück dieses 12. Kapitels. Tödliches Bekenntnis durch Leiden zur Herrlichkeit. Sie haben das auch aufgefächert dort auf dem Zettel. Ich denke, Sie können das so ganz gut nachvollziehen. Das ist also zunächst die griechische Frage nach Jesus. Wir wollen Jesus gerne sehen. Wer ist er? Und jetzt gibt uns Jesus nochmal komprimiert eine entscheidende Information darüber, wer er ist und was er jetzt tut. Vers 23 geht es los. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und Jesus sagt das offensichtlich nicht nur zu den fragenden Jüngern, sondern auch zu den Griechen. Denn in Vers 29 wird deutlich, dass eine größere Menge dabei war und zuhörte. Da steht, da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte in Vers 29. Also das ist jetzt nochmal ein öffentliches Gespräch, was Jesus hier führt. Die ihnen in Vers 23 sind nicht nur die Jünger. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, dass der Messias verherrlicht werde. Und wenn wir das uns klar machen, dass die Halbproselyten ja nicht in den Tempel durften, dann wird dieses Gespräch wahrscheinlich stattgefunden haben, irgendwo im Vorhof der Heiden. Also, das ist hier der Kernbereich des Tempels. Hier stand die Bundeslade. Dieser Kernbereich war nochmal abgetrennt vom Vorhof der Frauen. Und jenseits dieser Mauern, dieser dicken Tempelmauern, die den heiligen Bezirk abgrenzen, befanden sich dann der Vorhof der Heiden, der Fremdenhof etwa. Hier in diesem Bereich waren etliche Hallen und Gebäude, auch die Säulenhalle Salomos, in der Jesus häufiger gelehrt hat. So dürfte dieses Gespräch also irgendwo in diesem Bereich stattgefunden haben. Und Jesus sagt jetzt nochmal, wer er ist. Er bezeichnet sich selbst mit dem alttestamentlichen Titel Menschensohn. Und Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und er macht deutlich, dass diese Verherrlichung mit Leiden verbunden ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und Jesus macht deutlich, was in den nächsten Tagen geschehen wird. Das dient der Verherrlichung Gottes und der Verherrlichung meiner selbst. Und wir fragen, was meint Jesus mit dieser Verherrlichung, mit dieser Erhöhung, wie er auch an anderer Stelle sagt? Es bedeutet zweierlei. Es bedeutet kurzfristig, dass Jesus erhöht wird ans Kreuz. Die Kreuzigung als Verherrlichung, als Erhöhung. Das können Sie schon in Johannes 3, Vers 14 sehen, wo Jesus dem Nikodemus sagt, der Menschensohn muss erhöht werden. Das bedeutet einmal Erhöhung ans Kreuz, aber das bedeutet mittelfristig auch, dass Jesus zurückkehrt in die Herrlichkeit des Vaters, die er besaß, bevor er in diese Welt kam. Das steht in Johannes 17, Vers 5, wo Jesus im hohenpriesterlichen Gebet sagt, du gibst mir die Herrlichkeit zurück, die ich hatte, bevor ich in die Welt gekommen bin. Das sind die beiden Aspekte. Die Passion führt zur Erhöhung, zur Verherrlichung, einmal durch das Leiden und dann durch die Erhöhung in Auferstehung und Himmelfahrt. Und Christus hat dann wieder Teil an der Allmacht und Weltregierung Gottes. Und er selbst, der Jesus, gebraucht dieses Bild vom Weizenkorn, dass er sterben muss, wenn es Frucht bringen soll. Und auch aus der alttestamentlichen Tradition hätte man ja wissen können, dass der Messias den Leidens- und Sterbensweg gehen muss. Denken Sie an die Aussagen über den leidenden Gottesknecht in Jesaja 53. Denken Sie an Psalm 22, der das Leiden des Messias mit Worten dokumentiert, die Jesus dann teilweise am Kreuz betet. All das war bekannt. Verherrlichung geht nur durchs Sterben hindurch. Die Verherrlichung Jesu auf dem Weg des Kreuzes. Und diese Verherrlichung setzt sich dann gewissermaßen fort in der Leidensnachfolge seiner Jünger. Denn Jesus macht jetzt deutlich, dass auch die Leute, die zu ihm gehören, in der einen oder anderen Form teilhaben an diesem Weg des Sterbens. Vers 25, er sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Das sind starke Worte. Und wir tun gut dran, nicht einfach darüber hinweg zu lesen, das ist eben etwas bildhaft zugespitzt, dass Christsein nicht immer einfach ist. Jesus meint mehr. Der Gegensatz lieben, hassen. Sein Leben lieben, sein Leben hassen. Meint nicht ein Gefühl in diesem Zusammenhang, sondern es geht hier um eine Wahl. Dass ich das eine entschlossen ergreife und dafür auf das andere entschlossen an dieser Stelle verzichtet. Jesus sagt mal in Lukas 14, Vers 26, wer nicht seinen Vater und seine Mutter hasst, um des Reiches Gottes willen. Und damit meint er Jesus bestimmt nicht, dass wir unsere Eltern, denen wir ja mit Liebe begegnen wollen und sollen, dass wir die ablehnen sollen, sondern es geht um eine Wahl, um eine Entscheidung im Konfliktfall. Und so sagt es Jesus hier. Wer sein Leben hasst, sein Leben hassen heißt praktisch. Ich stelle es Jesus Christus zur Verfügung. Ich erlaube ihm über mein Leben zu bestimmen. Sein Leben hassen bedeutet Absage an Selbstverwirklichung und Anspruchsdenken. Das heißt sein Leben hassen. Und das, was uns so näher läge, wäre zu sagen, naja gut, es ist ja ganz schön, auch ein bisschen Christ zu sein. Das gibt dem Leben eine gewisse Stabilität. Aber ansonsten, ich gehe meinen Weg und man soll es auch nicht zu selber treiben und man soll nicht fanatisch werden und man soll ja auch nicht vorzeitig einen Herzinfarkt kriegen und man muss ja auch noch dieses und jenes und alle möglichen anderen Dinge achten. Schließlich leben wir ja auch noch. Sein Leben hassen bedeutet nicht, auf Schlagsahne beim Dessert zu verzichten. Sein Leben hassen bedeutet möglicherweise auch nicht, sich nicht mal an einem schönen Fußballspiel erfreuen zu dürfen oder auch an einer Fernsehübertragung desselben. Sein Leben hassen, da geht es um eine praktische Entscheidung, wenn ich vor die Alternative gestellt bin. Wem gehört mein Leben? Und es besteht ein Unterschied zwischen einer wohltemperierten religiösen Praxis und der Hingabe an Jesus Christus. Und Jesus sagt, es gibt nur entweder oder. Es gibt nicht den Weg des Kompromisses. Wer sein Leben hasst, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wer sein Leben hasst, der wird es bekommen zum ewigen Leben. Und wir werden dann gleich in Vers 43 das Gegenstück sehen, wo gesagt wird von einigen Leuten, sie trauten sich nicht, sich zu Jesus bekennen. Warum? Vers 43. Weil sie die Ehre der Menschen suchten und nicht die Ehre bei Gott. Das ist der Gegensatz dazu. Sein Leben hassen heißt, ich suche in allererster Linie die Ehre bei Gott. Und wenn mich das die Ehre und meinen guten Ruf bei den Menschen kostet, dann freue ich mich natürlich nicht darüber, aber dann bleibt mir gar keine andere Wahl, als das in Kauf zu nehmen. So ist es hier gemeint. Und vor dieser Frage stehen wir ständig. Wir sind ständig in diese Herausforderung hineingeworfen, welchen Zielen wir folgen. Bis in die letzten Winkel unserer privatesten und persönlichsten Entscheidungen hinein. Hassen wir unser Leben, ja oder nein? Und Jesus fährt dann fort in Vers 26 und sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und dann kommt diese großartige Perspektive, der sagt, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und dann kommt noch mehr, und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wie viel ist Ihnen das wert, dass der Vater im Himmel Sie ehrt? Was bedeutet Ihnen das? Großartige Perspektive. Und dann lenkt Jesus nochmal den Blick auf seine eigene Situation zurück ab Vers 27. Er spricht die unmittelbar bevorstehende Situation an und macht dann nochmal deutlich, ja, Leiden, Verherrlichung, das geht nicht einfach ohne Leid, ohne Angst. Es ist meine Seele betrübt, sagt Jesus. Vers 27, was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich ja in diese Stunde gekommen. Also wir merken, Jesus würde eigentlich gerne den Vater bitten, doch diese furchtbar notvolle Situation von ihm zu nehmen. Das ist gewissermaßen die Vorschattung von Gethsemane hier im Johannesevangelium. Aber dann sagt Jesus, Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Verherrliche deinen Namen. Jesus versteht uns. Das ist so wunderbar, dass wir wissen, er versteht uns. Er hat auch gezittert und gezagt. aber er hat den Willen des Vaters getan. Und er macht das jetzt nochmal in Vers 28 deutlich. Der Name des Vaters soll geehrt werden. Und jetzt müssen wir fragen, warum? Warum redet Jesus bei diesem Leidensweg von Verherrlichung? Von der Verherrlichung des Sohnes in Vers 23 oder von der Verherrlichung des Vaters durch den Sohn in Vers 28? Was hat die Passion mit Herrlichkeit zu tun? Ich will es Ihnen sagen. In der Passion wird die Herrlichkeit sowohl von Gottes Heiligkeit als auch von Gottes Liebe überdeutlich. Die Passion macht deutlich, dass der heilige, ewige, souveräne Gott so vollkommen ist, so ohne jede Sünde, so ohne jeden Makel, dass er Schuld nicht stehen lassen kann. Und diese Herrlichkeit der Heiligkeit Gottes wird ergänzt durch die Herrlichkeit der Liebe Gottes, der seinen eigenen Sohn die Strafe für meine Schuld auf sich nehmen lässt. So wird die Liebe und die Heiligkeit des Vaters und des Sohnes verherrlicht. Und in diesem Augenblick wird noch einmal so ein Autoritätsbeweis des Vaters für den Sohn und dessen Verherrlichung gegeben. Ist hochinteressant, was da passiert. Es donnert plötzlich, also ein übernatürliches Eingreifen in den Naturverlauf. Und das Volk kriegt das mit, aber versteht nicht genau, was geschieht. Und sie sagen nur, es hat gedonnert in Vers 29. Und einige sagen, ein Engel hat geredet, irgendwas Mysteriöses ist ja passiert. Und Jesus antwortet und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Also Jesus sagt, es ist um euretwillen geschehen, damit ihr merkt, ihr müsst das ernst nehmen. Damit ihr merkt, ihr könnt euch dem nicht entziehen. Denn das, was jetzt mit mir passiert, das hat Folgen für die Welt, das hat Folgen für den Teufel und das hat Folgen für die Leute Jesu. Die Folgen für die Welt werden in Vers 31 beschrieben. Jesus sagt, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Das Kreuz Christi ist ein Gerichtsvorgang. Das Kreuz Christi deckt die Schuld der Welt schonungslos auf. Unsere Situation ist so schlimm, dass dieses geschehen muss. Das Kreuz Jesu ist ein Gericht über die Welt. Das ist die Folge für die Welt. Die Folge für den Teufel, Vers 31b. Jesus sagt, was geschieht mit dem Teufel? Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen. Was heißt das? Die Bibel sagt ja, dass der Satan die gegenwärtige Welt beherrscht. Aufgrund der Sünde. Er darf nur so weit, wie Gott zulässt, aber er ist der Fürst dieser Welt. Und was passiert jetzt in der Passion? Jetzt verliert der Teufel den Anspruch auf die Weltherrschaft. Weil das Mittel, mit dem er die Menschen knechten kann, nämlich die Sünde, die zum Tod führt, zum ewigen Tod, zur ewigen Trennung von Gott. Weil diese schlimmste Geisel der Menschheit durch Christus entmachtet wird. Und dadurch wird der Teufel entmachtet. Und Jesus kann sagen, er wird jetzt hinausgestoßen. Er verliert noch nicht sofort jeden Einfluss, das merken wir, dass der Teufel noch nicht sofort jeden Einfluss verliert. Aber der Teufel hat vor dem Thron Gottes als Verkläger nun überhaupt nichts mehr zu suchen. Erinnern Sie sich an das Gespräch mit Hiob. Der Teufel als der Verkläger der Leute Gottes. Und er wird jetzt hinausgeworfen. Er hat jegliches Anrecht verloren, dadurch, dass Christus unsere Schuld gesühnt und den Preis bezahlt hat. Er ist endgültig entmachtet. Das sind die Konsequenzen für den Teufel. Und dann schildert Jesus die Konsequenzen für die Seinen, also für die, die an ihn glauben, die Folgen der Verherrlichung Jesu für die Seinen. Jesus sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und da kommt jetzt schon die Zukunftsperspektive in den Blick. Ich werde sie mitnehmen nach Hause. Ich werde sie in den Himmel holen. Wir werden das ja in Johannes 14 noch deutlich sehen oder auch in Johannes 17, Vers 24, wo Jesus das einzige Mal im Neuen Testament sagt, ich will, dass die auch bei mir sind im Himmel, die du mir gegeben hast. Das ist die Perspektive. Ich will alle zu mir ziehen. Und alle, das meint eben nicht nur seine Jünger, die da gerade stehen, sondern das meint alle, auch die, die durch die Botschaft der Jünger und Apostel einmal zum Glauben kommen werden. Das ist eine deutliche Ansage. Die Verherrlichung Jesu hat Folgen für die Welt, Folgen für den Teufel, Folgen für die Seinen. Und jetzt, und damit gehen wir dann in die Pause, wenn wir das geschafft haben. Ja, das schaffen wir noch. Gleiches Pause, 5 Minuten noch. Jetzt fragt man natürlich, nachdem dieses Kernstück des Öffentlichkeitskapitels den Menschen gewissermaßen dargelegt wurde, präsentiert wurde, was für Reaktionen gibt es jetzt? Und tja, es ist schon bewegend zu sehen, welche Bekenntnisse des Unglaubens dem Herrn Jesus Christus da entgegenkommen. Sehen Sie mal, dieser Ton in Vers 34, nachdem Jesus gesagt hat, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Und dann wird deutlich, damit meint er auch sein Sterben, also die Erhöhung durch das Kreuz. Und diese Erhöhung durch das Kreuz führt ja dann in die Erhöhung durch die Auferstehung hinein. Da antwortete ihm das Volk, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Also die haben schon verstanden, dass Jesus damit die Passion meint. Wer ist dieser Menschensohn? Wer ist dieser Menschensohn? Nun, die sind einem ganz naheliegenden Irrtum erlegen. Im Alten Testament ist der Menschensohn eine Machtfigur. Es ist der endzeitliche Richter, den Gott schicken wird, der quasi göttliche Richter nach Daniel 7, Vers 13. Und Jesus macht deutlich, als die sagen, wir kennen keinen Menschensohn, der ins Leiden geht. Es gehört in der Bibel beides zusammen. Zum Menschensohn gehört auch der leidende Gottesknecht. Der mächtige Menschensohn nach Daniel 7 und der leidende Gottesknecht nach Jesaja 53 sind ein und dieselbe Person. Kann sich das grafisch so deutlich machen? Das Alte Testament spricht vom mächtigen Menschensohn und vom niedrigen Gottesknecht. Und Jesus bindet jetzt diese beiden Aufgaben in seiner Person zusammen, wenn er etwa in Markus 10, 45 sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben dahin zu geben als Erlösung für viele. Das ist der Menschensohn. Der Menschensohn ist der Gottesknecht, ist Jesus Christus. Und das haben die Zeitgenossen noch nicht erkannt in dieser Situation. Es gehört zusammen. Und dann baut Jesus nochmal eine Brücke. Wie können die das verstehen, wer der Menschensohn ist? Und Jesus sagt, Leute, das werdet ihr nur verstehen und erkennen, wenn ihr zu mir kommt. Und das ist dann dieser Gegensatz zwischen Licht und Finsternis, mit dem wir jetzt auf die Zielgerade dieses ersten Teiles kommen. Da sprach Jesus zu ihnen, Vers 35, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht. Er hat ja in Kapitel 8 gesagt, ich bin das Licht der Welt. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Das redete Jesus. Also Jesus macht deutlich, Leute, ihr werdet es nicht verstehen, solange ihr nicht im Licht wandelt. Und im Licht wandeln, das heißt, in der Gegenwart Jesu zu sein. Sich Jesus auszusetzen, zu Jesus zu kommen. Und in der Finsternis wandeln heißt, die Nähe von Jesus zu meiden. Licht oder Finsternis. Die Jesus-ferne Welt wandelt in der Finsternis, weil sie nicht weiß, wohin sie geht. Und Jesus weiß natürlich, wer ins Licht kommt, wer zu ihm kommt. Was geschieht da? Der setzt sein Leben diesem Licht aus. Ja? Wer sich dem Licht aussetzt, der geht ein Risiko ein. Sie haben wahrscheinlich gelesen von dem Flüchtlingstransporter Wilhelm Gustloff, dem großen Schiff, das wird ja jetzt wieder in Erinnerung gerufen, das am 30. Januar 1945 versenkt wurde. Um 21 Uhr am 30. Januar 1945. Und was dazu geführt hat, das war ein angeblicher Funkspruch, von dem man bis heute nicht genau weiß, wie er eigentlich zustande kam. Irgendwann wurde dann mal auf der Kommandobrücke gesagt, es sei ein Funkspruch angekommen. Es wäre auf dem Gegenkurs ein deutsches Minensuchboot unterwegs. Und wenn man einen Zusammenstoß mit diesem Minenboot sucht, mit diesem Minensuchboot, ja, ist ein schwieriges Wort, mit diesem Minensuchboot vermeiden wolle, dann müsse man jetzt die Positionslichter einschalten. Und so wurden bei katastrophalen Sichtverhältnissen diese Positionslichter gesetzt, was dazu führte, dass die Wilhelm Gustloff eine leichte Zielscheibe für ein russisches U-Boot wurde, das dann mit 3 Torpedos innerhalb kürzester Zeit dieses Boot, das sich gewissermaßen durch das Licht selber präsentierte und aussetzte, versenkte. Und dabei fanden etwa 9000 Menschen den Tod, größtenteils Frauen und Kinder, am 30. Januar 1945. Warum sage ich das? Weil dieses Beispiel zeigt, wer ins Licht kommt, wird erkennbar und macht sich angreifbar, wird gesehen. Und nun ist natürlich der Unterschied der, Jesus lockt uns nicht hinterrücks ins Licht, sondern Jesus ruft uns von vorn und sagt, komm ins Licht, stelle dich. Und wenn unser Leben ins Licht kommt, dann wird die Sünde entlarvt und der alte Mensch gewissermaßen versenkt. Aber er wird versenkt, damit der Neue auferstehen kann. Und Christus stellt uns ins Licht und stellt uns mit unserer Sünde, nicht um uns zu zerstören, sondern um uns zu retten. Und noch eine Parallele. Einer der Überlebenden, der damalige Zahlmeister, hat gesagt, früher oder später, wahrscheinlich später, natürlich wäre der Beschuss auch ohne diese fälschlicherweise eingeschalteten Positionslampen erfolgt. Er sagt, es hätte länger gedauert, aber irgendwann hätten sie uns doch gefunden. Und auch das, denke ich, ist ein gutes Bild. Auch wenn wir nicht freiwillig ins Licht kommen, dann wird uns Gottes Gericht früher oder später treffen. Aber es wird dann keine Rettung mehr geben. Es wird dann keine Rettung mehr geben. Das Gericht trifft uns ohnehin. Und darum ruft Jesus jetzt in dieser Situation alle Ungläubigen auf, tretet selbst ins Licht, wandelt im Licht, stellt euch dem Urteil Gottes, bekennt eure Schuld und lasst euch retten. Werdet Kinder des Lichts. Nur so kommt euer Leben mit Gott in Ordnung. Und jetzt müssen sich die Einzelnen entscheiden. Jetzt müssen all die Leute, die das hören, ihre Schlüsse ziehen. Es steht hier noch, dass Jesus sich dann zurückzog. Er verbarg sich vor ihnen. Und nun sind die anderen dran und müssen dazu Stellung beziehen. Wir beziehen die Pausenposition. Es ist jetzt 3:45. Ich würde vorschlagen, also 43 ist es genau. Ist das richtig? Dann würde ich sagen, 55 machen wir weiter.